sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es geht heute Morgen in diesem Gottesdienst um Fehlformen des Glaubens. Und so wollen wir hören als Predigttext eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, wo Menschen auch so ziemlich alles falsch machen, was man im Glauben tun kann. Wir wollen hören auf die Geschichte Johannes 8, 2 bis 11, Jesus und die Ehebrecherin. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns zum Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Amen. Wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns heute Morgen für unser Leben diese Geschichte aus Johannes 8. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns segnen willst und wirst durch dieses Wort der Bibel. Aber Herr, damit wir diese Worte erkennen können, damit wir wissen können, was diese Worte für unser Leben bedeuten, dazu brauchen wir jetzt deinen guten Geist für diese Predigt, auf dass sich dein Wort uns öffnet. Und so wollen wir dich miteinander bitten, Herr, dass du durch deinen Geist diese Predigt segnen wollest. Das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, gestatten Sie mir ein Wort vorweg in eigener Sache. Es geht heute um Fehlformen des Glaubens und bitte denken Sie jetzt nicht, dass ich hier oben stehe und Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Leviten lese und Ihnen nochmal klar und deutlich machen, wo Sie daneben gelegen haben in der letzten Zeit im Glauben, sondern es ist ganz anders. Das hier ist jetzt sehr persönlich. Der Prediger ist immer erster Adressat der Predigt, aber hierbei geht es auch ganz besonders um mich. Denn das muss ich zu Beginn der Predigt bezeugen. Unter diesen hier aufgeführten Fehlformen des Glaubens leide ich immer wieder. Und ich bedarf da immer wieder der Korrektur des Herrn, dass ich auf den richtigen Weg komme. Ich habe uns 4 Punkte mitgebracht, 4 Fehlformen, die ich hier in dieser Geschichte sehe, die aber paradigmatisch sind für die Fehlformen des Glaubens immer. Erstens: Glaube ist fehlgeleitet, wenn er gesetzlich ist. Zweitens, Glaube ist fehlgeleitet, wenn er lieblos ist. Drittens, Glaube ist fehlgeleitet, wenn er angstmachend ist. Und viertens, Glaube ist fehlgeleitet, wenn er eigene Sünde nicht thematisiert. Das erste, Glaube ist fehlgeleitet, wenn er gesetzlich ist. Ja, da kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten, bringen diese Frau beim Ehebruch ertappt und die haben ja das Gesetz auf ihrer Seite. Spielt keine Rolle, dass sie dieser Frau unglaubliche Angst machen und sie gebrauchen das Gesetz auch noch, um Jesus zu versuchen. Hauptsache, sie haben das Gesetz auf ihrer Seite. Steht ja geschrieben: Wer beim Ehebruch ertappt wird, Steine drauf, Todesstrafe. Das ist gesetzlicher Glauben. Und es ist ja richtig, was Sie sagen, das steht so in der Schrift. Das steht so in der Schrift. Aber, liebe Brüder und Schwestern, wenn ich diese Schrift gebrauche und sie, ich sage das jetzt mal, koranisiere, vergesetzliche, dann wird es mit zur schlimmsten Waffe, die es gibt. Gesetzlichkeit ist etwas ganz Furchtbares. Übrigens, auch der Teufel arbeitet mit der Schrift. Ich würde nachlesen, Matthäus 4, als er Jesus versucht. Er sagt, stütz dich doch runter von den Zinnen. Psalm 91, hat Gott doch geschrieben, er hat seinen Engeln befohlen. Der Teufel arbeitet mit der Schrift. Und da müssen wir aufpassen, dass wir auch nicht, und ich sage das wieder ganz persönlich auch zu mir, nicht zu jemandem werde, der so wichtig und richtig denkt, die Schrift ist, das Gesetz ist, aber mit dem Gesetz nicht zu einer tötenden Wahrheit werden. 2. Korinther 3 heißt es, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Der Buchstabe ist ungeheuer wichtig, ist überhaupt gar keine Frage. Wir dürfen nicht einen Jota wegnehmen von der Schrift. Das Gesetz hat Ewigkeitsgültigkeit. Aber wenn wir nur das Gesetz haben, ohne den Geist Gottes, wenn wir die Gesetzlichkeit verfallen, dann machen wir alles knitterkaputt. Dann ist das fehlgeleiteter Glaube, dann ist der Glaube, der mehr zerstört, als er nutzt. Martin Luther hat unter so einem Glauben gelitten. Der hat versucht, das Gesetz zu erfüllen. Und er hat nur versucht, das Gesetz zu erfüllen an eigener Person. Er hat es nicht mal auf andere übertragen, aber es hat ihn so kaputt gemacht, er war kurz vorm Selbstmord. Da hat ihn der Glaube fast zerstört. Das war nur der reine Buchstabe. Das erkennt dann Luther in der reformatorischen Wende. Und er kennt die Freiheit. Aber da fällt man schnell rein in diese Fehlform des Glaubens, dass es nur noch tötender Buchstabe ist. In der alten Gemeinde habe ich in den ersten 3 Jahren mit einem alten Kollegen zusammengearbeitet, der in den Ruhestand gegangen ist, der Pfarrer Fritz Meyer zur Hörste. Der hatte insgesamt 6 Kinder, das war so ein Theologenhaushalt und die Frau war auch Pfarrerin halt. Die haben sich viel, viel über Glauben unterhalten. Die hatten keinen Fernseher, da ging es wirklich immer um die Bibel. Und bei denen in dieser frommen Familie war das schlimmste Schimpfwort, was man über jemanden sagen konnte, der ist gesetzlich. Der ist gesetzlich. Ich habe häufiger bei denen zu Mittag gegessen und einen Kaffee getrunken. Das Schlimmste, was man sagen konnte, der ist gesetzlich. Und das ist auch mit das Schlimmste, wenn man gesetzlich wird. Jesus Christus ist das Ende des Gesetzes. Er erfüllt das Gesetz. Und wenn wir neu anfangen, gesetzlich zu werden und meinen, Heilswege aufbauen zu können zu Gott über das Gesetz, so ist es im Glauben das Falscheste, was wir machen können. Ganz vieles an religiösen, und ich nenne das bewusst religiösen Schaden, weil es mit Christentum, mit wahrem Christentum nichts zu tun hat, ganz viel an religiösen Schaden an, das heute ekklesiogenen Neurosen hat zu tun mit einer knallharten Gesetzlichkeit, die die Liebe nicht kennt, die nur mehr angstmachend ist, halt, das ist was ganz Grausames. Wenn Glaube gesetzlich wird, dann ist er fehlgeleitet. Und das ist paradigmatisch hier in dieser Geschichte. Die kommen und meinen, sie haben das Gesetz auf ihrer Seite und können dann alles tun. Wenn wir uns so hinstellen vor die Menschen, dann ist unser Glaube fehlgeleitet. Das Zweite, wenn Glaube fehlgeleitet ist, ist, wenn er lieblos ist. Wenn Glaube lieblos ist, ist er fehlgeleitet. Da könnte man ja meinen, das ist der vermeintlich geringste Vorwurf, den man hier den Pharisäern und Schriftgelehrten machen kann, dass sie lieblos sind. Und doch in Wirklichkeit ist es der schwerwiegendste und fundamentalste Vorwurf, den man einem Christen machen kann. Du bist lieblos. Ohne Liebe, liebe Brüder und Schwestern, hat alles, was wir machen, keinen Wert. Ohne Liebe ist alles nichts. Sag nicht ich, sag die Schrift. Ich zitiere Paulus, 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und Engeln Zungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. So wichtig, liebe Brüder und Schwestern, ist die Liebe. Wenn wir Dinge ohne Liebe tun, aus irgendwelchen anderen Motiven, dann ist letztlich alles umsonst. Die Liebe ist der Kern unseres christlichen Glaubens, weil unser Gott und Herr die Liebe ist. Johannes 4. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich sage es noch einmal. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wenn man dieses Handeln der Pharisäer und Schriftgelehrten hier sieht, absolute Lieblosigkeit. Und diese Lieblosigkeit, die kann man dann direkt gleichsetzen mit Gottlosigkeit, auch wenn das Gesetz auf ihrer Seite ist. Es gibt eine nette Anekdote von einem Atheisten, einem sehr intelligenten Mann, David Hume, einem schottischen Aufklärer, der hat so um 1750 gelebt. Der war damals verschrien, damals in Schottland, als eben absoluter Atheist. Und in der Stadt, wo er lebte, da gab es einen angesehenen Presbyter. Und wann immer David Hume zu öffentlichen Empfängen kam oder einen Raum betrat, wo dieser Presbyter, dieser gläubige Mann war, stand dieser Presbyter sofort auf und verließ den Raum. Jedes Mal dasselbe Prozedere. Irgendwann, als David Hume wiederum, also dieser Atheist, den Raum betrat, der, das muss man dazu sagen, die Schrift gut kannte, den Raum betrat und der Presbyter aufstand und rauslief, da sprang er auf ihn zu und hielt den Presbyter am Arm fest und sagte, warten Sie einen Moment, wir wollen uns bitte näher kennenlernen. Da fragt der Presbyter zurück, warum wollen wir uns denn näher kennenlernen? Da habe ich gar kein Bedürfnis für. Da erwidert David Hume, ganz schlitzohrig, aber sehr weise. Nun, wir wollen uns näher kennenlernen, weil wir beide werden in der Ewigkeit viel Zeit zusammen verbringen. Denn wir werden beide, wenn das stimmt, was in der Schrift sein, in der Hölle sein. Ich wegen Gottlosigkeit und Sie wegen Lieblosigkeit. Gottlosigkeit und Lieblosigkeit hängt eng miteinander zusammen, weil dieser Gott und Herr, den wir haben, der Gott der Liebe ist. Der alte Kirchenvater Augustin, ein brillanter Theologe, hat einmal die christliche Ethik in einem einzigen Satz zusammengefasst. Er hat gesagt, liebe und tue, was du willst. Liebe und tue, was du willst. Und das ist richtig. Knapper kann man es nicht formulieren, das ist die christliche Ethik. Liebe und tue, was du willst. Was immer wir aus wirklicher, ehrlicher Liebe zum Nächsten heraus tun, das kann nicht falsch sein. Aber alles, was wir tun ohne Liebe, aus Berechnung, aus anderen Dingen, das ist letztlich gottlos und wird immer zu einer Fehlform des Glaubens führen. Glaube ist fehlgeleitet, wenn er lieblos ist, wie hier bei der Lieblosigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ein drittes, wenn Glaube fehlgeleitet ist, wenn er angstmachend ist. Also, diesen Glauben, den die Pharisäer und die Schriftgelehrten hier praktizieren und ihrem Umfeld kundtun, das ist ein angstmachender Glaube. Das ist ein Glaube, der nicht nur Angst macht dieser Ehebrecherin. Kann man sagen, die hat es ja verdient, aber ihre Situation können wir uns vorstellen. Die hat da gestanden und für sie geht es jetzt um Leben und Tod. Und übrigens nicht nur für sie, auch die kommen ja zu Jesus, um den zu fangen, um ihm Angst zu machen. Und nicht nur für Jesus und nur für die Frau, sondern ich kann mir das Umfeld vorstellen. Da ist das theologische Establishment und die haben wieder einen gepackt. Und den schleppen sie nach vorne, jetzt wird das Urteil vollstreckt, Todesstrafe. Oh, da kriegt man aber Angst, weil ich könnte es ja bei nächster Gelegenheit auch treffen. Und dann macht Glaube etwas, aber etwas, was katastrophal und kaputt ist. Der macht nämlich eine kaputte Struktur in einer Gesellschaft. Übrigens, das ist im Prinzip, das kann man überall anwenden, das funktioniert immer. Wenn ich eine Gruppe disziplinieren will, wenn ich eine Gruppe in die Schranken weisen will, wenn ich sie kaputt machen will, wenn ich sie Angst machen will, dann muss ich die ganze Gruppe kaputt machen, da reicht es, wenn ich einen rauspacke. Ich habe vor meinem Vikariat 2 Jahre beim Jugendamt gearbeitet. Und da war so ein Leiter des Jugendamtes, das war ein ganz alter, erfahrener Mann. Und wir hatten es da mit zum Teil sehr schwierigen Jugendlichen zu tun. Und wenn man dann so 20 oder 25 Jugendliche in der Gruppe hatte und die so mit 15, 16 nicht das machen wollte, was man wollte, da hat es keinen Wert, die ganze Gruppe anzugehen. Und er hat mir dann gesagt, du greifst einen raus und den machst du vor der ganzen Gruppe fertig. Und wenn du den fertig gemacht hast, hast du die anderen diszipliniert. Das war furchtbar und menschenverachtend, aber das hat funktioniert. Der eine war kaputt und die anderen haben sofort mitbekommen, oh, wenn ich das nächste Mal Widerstand leiste, bin ich genau wie der dran. Und genau das passiert hier auch. Einer ist rausgegriffen, aber das macht eine ganze Menge mit anderen. Nämlich das macht ein Klima der Angst. Und dann muss ich sagen, wenn ich die Bibel lese, Es ist genau das, was die Bibel nicht will, was Gott sagt, was er nicht möchte. Gott möchte kein angstmachenden Glauben. Der häufigste Satz der Bibel, ich sage es immer wieder, fürchte dich nicht. Das Leben, das wirkliche Leben im Glauben mit Jesus Christus, befreit von Angst. Und wenn ich diesen Glauben lebe, dann werde ich auch ein Klima der Angstfreiheit und Furchtlosigkeit für andere Menschen schaffen. Und kein Klima, wo Menschen Angst haben können und müssen. Und da müssen wir uns unserem Glauben immer wieder betrachten, auch in der Gemeinde. Wie ist das denn bei uns? Haben wir so ein Gottesbild, wo das Primäre der strafende Gott ist? Oder sind wir als Christen, als Nachfolger in einem angstfreien Raum, wo wir glücklich sind, zusammen zu leben und das andere auch merken? Und da möchte ich vor allen Dingen auch die Eltern immer wieder warnen, wenn man Kinder versucht zu erziehen und man missbraucht dann den lieben Gott als verlängerten Arm meiner gelungenen oder missglückten Pädagogik. Und das hat der liebe Gott auch gesehen. Nicht? Auch damit kriegt man ein Kind diszipliniert. Wenn nichts mehr hilft, nicht, dann über diese Schiene des lieben Gottes. Kinder haben eine tiefere Erfahrung als Erwachsene darum, die Existenz Gottes. Das tut nicht, zeichnet nicht den strafenden Gott, der da so wie so ein Polizist irgendwo steht und wartet auf die Übertretung, sondern den liebenden Gott. Es ist eine Fehlform des Glaubens, wenn dieser Glaube angstmachend ist. Und ein viertes und letztes, was wir an dieser Geschichte lernen können, wenn Glaube fehlgeleitet ist, wenn er zu einer Fehlform wird, nämlich immer dann, wenn er eigene Sünde nicht thematisiert. Das ist ja die Krux dieser ganzen Geschichte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen und bringen die Frau, weil sie gesündigt hat. Und das ist ja so einfach. Die Sünde bei den anderen zu finden, ist ja überhaupt kein Problem. Was interessieren mich die Balken in meinen eigenen Augen, wenn ich doch bloß die Splitter in den Augen meiner Nächsten finde? Es geht so gut zu erkennen, wo mein Nachbar an den 10 Geboten fehlt. Aber die 10 Gebote, liebe Brüder und Schwestern, die sind nicht geschrieben, schau mal hin, wo dein Nächster die Ehe bricht. Schau mal hin, wo dein Nächster stiehlt und kontrolliere ihn da. Sondern da steht, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Haus, Kind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. In 10 Geboten, wie in der Bibel geht es um das persönliche Stehen vor Gott mit der eigenen Sünde. Und das sollen wir thematisieren. Wo das nicht geschieht, wo eigene Sünde nicht thematisiert wird, sondern wo nur noch die Sünde des Nächsten gesehen wird, des Anderen, und die eigene keine Rolle spielt, der wird Glauben zu einer Fehlform. Das ist auch die Lösung dieser Geschichte. Übrigens ist das auch immer interessant, nicht? Fehlgeleiteter Glaube, der hat immer direkt die Antworten auf alle Fragen. Eine gesetzliche ist, da wird sofort gesagt, zack, 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 so wird das gelöst. Hier in der Geschichte nicht. Jesus hat nicht sofort eine Antwort. Als wir kommen und sagen, guck mal, hier ist Ehebruch, schon ist ja Sünde. Mose hat gesagt, da kommt Jesus ja nicht direkt mit einer Antwort, sondern malt erst mal im Sand. Unser Gott sitzt auf der Erde und malt im Sand. Wir müssen die nochmal insistieren und sagen, was ist jetzt los? Und sag doch mal, wir wollen jetzt eine Antwort, aber vor dich. Und dann gibt er ihnen die Antwort, nämlich genau die Antwort zu sagen, ihr werft schon drauf die Steine. Schmeißt sie kaputt, macht die tot. Aber nur derjenige von euch, der ohne Sünde ist. Und dann heißt es da, nach und nach gehen die weg, die Ältesten, die Weisesten zuerst, weil sie nämlich nachdenken, haben das gecheckt, was passiert ist. Denn sie haben die eigene Sünde nicht thematisiert. Und überall, wo das passiert, wo eigene Sünde nicht thematisiert wird, sondern die Bibel, das Gesetz missbraucht wird, andere anzuklagen, da läuft der Glauben in eine Richtung, die in den Katastrophen endet. Glaube, liebe Brüder und Schwestern, ist fehlgeleitet, wenn er eigene Sünde nicht thematisiert. Und dazu möchte ich euch als hier in Martini verantwortlicher glaubensweiter Träger immer wieder neu zu animieren. Thematisiert eure eigene Sünde vor Gott, vor eurem Nächsten und vor allen Dingen vor euch selber. Macht euch das immer wieder klar, dass ihr Sünder seid. Und sprecht mit Gott über das, was bei euch fehlt. Gelaufen ist. Und dann passiert Folgendes, dann wird Gott euch reinigen und ihr kriegt dann den Heiligen Geist und ihr werdet gegenüber eurem Nächsten barmherziger. Dann könnt ihr auf einmal Liebe weitergeben und dann wird sich euer gesamtes Umfeld verändern, weil dann der Gott der Liebe in euch wirken kann. Aber wo ihr eure eigene Sünde verschweigt, dazu nicht steht, die nicht vor Gott thematisiert, ist es Gott in letzter Konsequenz nicht möglich, durch und in euch zu wirken. Und dann könnt ihr irgendwelche Glaubensformen annehmen, Glaubenspraktiken tun, aber die werden ganz schnell fehlgeleitet, eben weil ihr nicht vom Geist Gottes geleitet seid, weil ihr eure Sünde nicht bekannt habt. 1. Johannes 1 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Glaube, liebe Brüder und Schwestern, ist fehlgeleitet, wenn er eigene Sünde nicht thematisiert. 4 Punkte aus dieser Geschichte der Ehebrecherin mit Jesus, wo Glaube fehlgeleitet ist. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, ja, das hat er vielleicht ganz sauber analysiert, dem stimme ich auch zu. Aber das war heute so wenig praktisch. Was kann ich denn gezielt tun? Ich habe die Predigt begonnen, dass ich gesagt habe, ich bin von allen 4 Punkten immer wieder in unterschiedlicher Weise betroffen. Und ich kann Ihnen jetzt auch kein allgemeingültiges Rezept dafür geben, wie man sich davor bewahrt, dass man im Glauben nicht fehlgeleitet wird. Aber ich kann Ihnen sagen, was ich tue, in meinem kleinen Glauben, der auch immer wieder angefochten ist. Mir ist gerade in der letzten Zeit ein Wort aus dem Psalm 139 ganz wichtig geworden. Und das möchte ich Ihnen zum Schluss der Predigt mitgeben. Und dass, wenn wir dieses wirklich praktizieren, wir ein Stück weit sicher sind, dass wir im Glauben nicht fehlgeleitet werden. Das ist ein Wort, das auch der König David, von dem wir ja zu Beginn des Gottesdienstes den Bußpsalm gelesen haben, geschrieben haben. Jemand, der auch wusste, dass er immer wieder fehlgeleitet wird. Und er hat im Psalm 139 in den letzten beiden Versen geschrieben, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das, liebe Gemeinde, muss ich als euer Pastor immer wieder tun. Mich von Gott prüfen lassen, ob ich auf bösem Wege bin, auf fehlgeleitetem Glaubensweg. Und ich muss ihn immer wieder bitten, dass er mich auf rechtem Weg, auf ewigem Weg leite. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.